Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater.
Und wir zeichnen auch in dieser Woche etwas gesplittet auf, was an der begrenzten Zeit unserer geschätzten Interviewpartner liegt, aber ehrlich gesagt auch an absurd vielen Krankheitsausfällen. Ihr wisst es da draußen, die Influenza A grassiert und sie hat auch einige von uns erwischt. Da müssen wir ein bisschen drum rumarbeiten. Umso schöner, dass wir in dieser Woche sogar zu viert sind, denn Max Amos und Janina Schäffer sind in dieser Woche auch wieder dabei.
So, und wir haben eine Menge Themen heute und wir haben vor allem ganz brandheiß noch heute Morgen ein Thema reinbekommen, das will ich euch nur kurz mitteilen. Und zwar gibt es eine erfolglose Organklage der AfD-Fraktion wegen Zuteilung des Otto-Welt-Saals. Der Otto-Welt-Saal ist einer, der der SPD sehr lieb ist, das wissen diejenigen, die sich mit Geschichte ein bisschen auskennen. Und der Antrag ist unbegründet. Begründet war das auf Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und bekommen kein Recht auf den Otto-Welt-Saal. Der verfassungsrechtliche Status der Fraktion umfasst nämlich nicht das Recht auf einen bestimmten Fraktionssitzung. Sei. Guckt euch die Entscheidung einmal an, ist gerade jetzt taufrisch reingekommen. Ansonsten haben wir folgende Themen. Die Bundesregierung will mit einer VWGO-Reform querulatorischen Klägern an den Kragen. Ob das eine gute Idee ist, besprechen wir mit dem Verwaltungsrechtler Matthias Dombert. Das Urteil gegen Maya T. ist ein deutscher Skandal, kommentieren manche. Wir haben mit ihrem Anwalt Sven Richwin gesprochen. Immer Ärger mit dem DSA. Vier neue Vorgänge vertiefen die Gräben zwischen Amerika und Europa. Vor dem Oberlandesgericht Hamm kämpft ein Chefarzt gegen das Verbot seiner Arbeitgeberin, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Und Human Rights Watch konstatieren in ihrem Jahresbericht besorgniserregende Entwicklungen der Menschenrechtslage weltweit. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, auch in Deutschland seien demokratische Standards abgebaut worden. Janina Schäfer hat den Bericht für euch gelesen. Und zum Schluss sprechen wir noch ein bisschen über Streusalz.
Das ganz große Rad.
Das Bundesjustizministerium hat in dieser Woche den Referentenentwurf für eine grundlegende VWGO-Reform vorgelegt. Bürger sollen schneller wissen, wie es um Baugenehmigungen, über die Vergabe von Studienplätzen oder das Asylverfahren steht. Schneller soll es gehen, auch damit Bürger wieder mehr Vertrauen fassen. Dafür will man querulatorischen Klagen und Anträgen begegnen. Querulatorisch, das steht da wirklich so drin. Wir wollten jetzt von einem Praktiker wissen, wie er auf diese Pläne blickt. Bei uns im Podcast ist nun Professor Dr. Matthias Dombert von Dombert Rechtsanwälte in Potsdam, von einer vereisten Stadt in die andere. Willkommen, Herr Dombert.
Guten Morgen, Herr Wieduwild. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
Wir freuen uns. Mal kurz eine freche Frage gleich an den Beginn gestellt. Haben Sie schon mal einen querulatorischen Antrag gestellt?
Nein.
Was ist ein querulatorischer Antrag? Ich bin über diesen Begriff ein bisschen gestolpert, weil das so ein Begriff ist, der ist eigentlich, hört man den seltener. Also ich habe ihn in den Gesetzen, glaube ich, noch nie gelesen. Und im Gesetz, manchmal steht da sogar mit Anführungsstrichen, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass auch die Autoren da so ein bisschen gezögert haben. Was ist denn das?
Also ich vermute, der Gesetzgeber hat sich darunter die missbräuchliche Inanspruchnahme dieser schmalen Ressource Verwaltungsgericht gestellt, gedacht. Also so ähnlich, wie wir das vielleicht schon aus dem verfassungsgerichtlichen Verfahren kennen. Aber der querulatorische Kläger, der kann in meiner rechtspolitischen Fantasie eigentlich nur auftauchen, wenn er tatsächlich mit anwaltlicher Hilfe Rabulistik betreibt und mit evidenter Offenkundigkeit hier tatsächlich das Gericht ohne sachlich gerechtfertigten Zweck in Anspruch nimmt. Aber ich kann es mir schon nicht vorstellen, wenn jemand ohne anwaltliche Hilfe kommt und hat ein Anliegen, dem man vielleicht dann doch nachgehen sollte. Also, ich sag's ganz platt auf Ihre Frage, ist mir in 40-jähriger Tätigkeit als Verwaltungsrechtler noch nie begegnet. Dann hätte ich auch mein Handwerk verkannt.
Ja, das sind ja offenbar ist ein ganzes Spektrum von diesen missbräuchlichen Anträgen, sagen Sie, die man da sozusagen ausbremsen möchte. Da war also zum Beispiel die Rede davon, dass irgendwelche Leute also irgendwie Collagen aus irgendwelchen Zetteln und Zeitungsausschnitten einfach einreichen. Und klar, da muss dann irgendwie auch drauf geguckt werden. Es findet sich dann in diesem Referentenentwurf der schöne Satz, Gerichte haben kein Recht auf Ignoranz. Gemeint ist damit aber, dass sie nicht einfach sagen können, wir machen jetzt mal nichts. Jetzt soll da dieser VWGO-Entwurf, dieser Referentenentwurf dagegen etwas tun. Man hat sich jetzt dafür entschieden, dass also sozusagen man mit der Kostenkeule kommt. Das ist ja so, dass wenn so ein querelatorischer Antrag gestellt wird, man dann sagen soll, jetzt musst du aber auch vor den Prozesskosten vorschießen sozusagen, damit du auch weißt, dass es wehtut. Was halten Sie denn von dieser Lösung, die dieser VWGO-Entwurf jetzt vorsieht?
Also Fontane hätte jetzt gesagt, und das kann ich als Brandenburger Anwalt sagen, das ist ein weites Feld. Wir beide sind jetzt eingestiegen bei diesem Thema des querulatorischen Klägers, der mir noch nicht in der Praxis untergekommen ist, bei dem ich und in dessen Bekämpfung in Anführungsstrichen und Zurückdrängung ich auch nun den Beschleunigungseffekt nicht sehe. Mhm. Aber damit bin ich insgesamt bei dem gesetzespolitischen Anliegen. Dieser Referentenentwurf ist wieder mal in der langen Geschichte der Beschleunigungsversuche des Gesetzgebers ein Stück Placebo-Gesetzgebung. Man operiert mit Begriffen, aber in der Praxis überhaupt nicht den Beschleunigungseffekt verheißen, den der Gesetzgeber sich erhofft oder den er zu erzielen vorgibt. Und da ist jetzt dieser Einstieg mit der querulatorischen Regelung, wie gesagt, mir fehlen da die Anwendungsfälle. Mhm. Ich kann auch nicht beurteilen, welchen Stellenwert querulatorische Klagen haben. Mhm. Übrigens, es soll auch Anwälte geben, die KI rechtsmissbräuchlich nutzen. Das sind dann sicherlich Anwendungsfälle, aber die für den erfahrenen Praktiker keine Rolle spielen. Mhm. Aber insgesamt muss man doch tatsächlich sagen, der Gesetzgeber gibt hier an verschiedenen Stellen mit dem Referentenentwurf ein Beschleunigungsstreben vor. Mhm. In Wirklichkeit gar nicht zu erreichen ist. Und wenn Sie gestatten, würde ich das gerne mal an zwei Fällen erläutern.
Bitte.
Also der erste Fall ist das Bemühen, durch die Zurückweisung verspäteten Vorbringens jetzt Beschleunigungseffekte zu erreichen. 87 Klein B der Verwaltungsgerichtsordnung. Eine Regelung, die bisher als Ermessensbefugnis für den Richter ausgestaltet war, die jetzt von einer Kann-Regelung in eine Soll-Regelung umgestaltet werden soll, nach dem Motto, die Zurückweisung ist der Regelfall. Mhm. So, man liest und der geneigte Leser ist erstaunt, verkennt aber dabei, dass sich ja die Zurückweisung verspätesten Vorbringens immer regelmäßig auf Tatsachen und auf Beweismittel bezieht. Mhm. Der Verwaltungsgerichtsprozess ist aber anders als etwa der Zivilprozess, eben nicht dadurch geprägt, dass wir mit unserem Tatsachenvortrag zu spät kommen, sondern er ist davon geprägt, dass wir möglicherweise bei einem weitgehend unstreitigen Sachverhalt und möglicherweise über die rechtlichen Komplikationen nicht einig sind und deswegen den Richter zur Entscheidung brauchen. Das heißt also, ein Prozess, der ohnehin schon mit weitgehend geklärten Tatsachen arbeitet, kann durch die Möglichkeit der Zurückweisung verspäteten Vorbringens mit sicherlich nicht beschleunigt werden. Ich kann nur noch mal sagen, solange es die Vorschrift gibt, 87 klein b, ein einziges Mal hat ein Verwaltungsgericht versucht, mir 87 b entgegenzuhalten.
Also es wird an der falschen Schraube gedreht letztendlich, sagen Sie.
Völlig an der falschen Schraube gedreht. Und dann gucken wir noch mal rein, dann sehen wir da was mit irgendwelchen Hängebeschlüssen. Und dann haben ja auch Kolleginnen und Kollegen schon zutreffend darauf hingewiesen, dass das eine Regelung ist, die ohnehin nur das wiedergibt, was die Rechtsprechung und das Bundesverwaltungsgericht ohnehin schon gesagt hat. Und last but not least, dann kommen wir mit der Vollstreckung gegen die öffentliche Hand.
Ja, genau.
Auch so ein Thema, ja, die Dieselurteile, die nicht umgesetzt werden sollen.
Genau, da werden jetzt also die nennt man das, Zwangsgelder dann erhöht.
Die Zwangsgelder sollen erhöht werden. Auch da Placebo. Gesetzgebung, denn der Verwaltungsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins hat schon in früherer Zeit zutreffend darauf hingewiesen, die Beugewirkung von Zwangsgeldern ist von vornherein begrenzt. Sie werden aus Steuermitteln aufgewandt und diese Gelder stehen dann dem Haushalt an anderer Stelle nicht zur Verfügung.
Ja. In ähnliche Kerbe schlägt dann wahrscheinlich doch auch Ihre Kritik, was diese Aufweichung des Amtsermittlungsgrundsatzes angeht. Das ist ja immerhin eine heilige Kuh im Verwaltungsgerichtsverfahren, dachte ich jedenfalls eigentlich. Und da soll jetzt in 86.1 VWGO ergänzt werden. Dieser Grundsatz der Amtsaufklärung verpflichtet ein Gericht nicht zu Nachforschungen, die weder durch entsprechendes Vorbringen noch durch andere konkrete Anhaltspunkte veranlasst sind. Also, das klingt ja erstmal irgendwie fast nach einem dramatischen Prinzipienaufweichen. Wie beurteilen Sie denn das? Ist das jetzt auch so ein Placebo?
Also, der Amtsermittlungsgrundsatz im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist ein Institut, was wir aus der universitären und anwaltlichen Ausbildung kennen, bei dem wir aber sagen müssen, schon mit Blick auf die Revision als Möglichkeit des Rechtsmittels kann ich ohnehin nicht damit rechnen als Anwalt, dass ein Gericht sich ungefragt auf die berühmte Fehlersuche begibt. Mhm. Das heißt, sorgfältige Prozessführung erfordert es schon im Interesse der Erhaltung der revisionsgerichtlichen Anfechtung, dass ich dann mit Ross und Reiter vortrage. Übrigens nach denselben Prinzipien vortragen, wie sie heute bereits im Strafprozess gelten. Mhm. Und das muss ich wissen. Und dementsprechend kann ich mich nicht zurücklehnen und darauf warten, dass der Richter meine Arbeit macht. Also, das Prinzip ist da, aber in der Tat, die Anführungsstriche Zurückdrängung ist etwas, was auf das der Profi sich ohnehin schon eingestellt hat.
Okay, der Deutsche Richterbund hat sich jetzt ja auch geäußert. Der hat gesagt, das geht ihm erst nicht weit genug. Er spricht von einer neuen Prozesswelle, die da anrauscht. Ich zitiere mal, nach rund 72.000 Hauptsacheverfahren im Jahr 2023 und mehr als 100.000 Fällen in 2024 zeichnet sich für 2025 ein erneuter Anstieg um 50% ab, warnt der Richterbund. Also da kommt ja offenbar einiges zu und die sagen jetzt, wir brauchen eigentlich mehr Geld. Hat er da recht, der Richterbund?
Das ist natürlich genau der Punkt, wenn ich jetzt so sozusagen diese Kritik äußere und von der Placebo-Gesetzgebung spreche, da muss auch ich mir die Frage stellen, was kann man denn zur Beschleunigung machen? Ja. Und da gibt es natürlich nur zwei Gesichtspunkte oder zwei Abhilfemöglichkeiten. Na klar, muss man drüber nachdenken, ob man die personelle Ausstattung der Gerichte erhöht. Da sind die Finanzminister der Länder dran. Und das haben wir auch schon aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins vor vielen Jahren auch schon verfolgt, wo wir versucht haben, zusammen mit dem Bund deutscher Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter hier über das Rechtsmittelverfahren nachzudenken. Aber letztendlich muss man sagen, man scheitert immer an den Ländern, die sagen, wir haben gar nicht die Ressourcen, hier in irgendeiner Form aufzustocken. Jetzt sage ich auch nicht, dass wir noch mehr Richter haben müssen. Aber wenn wir beschleunigen wollen, dann kommen wir ja auch nicht dran vorbei, dass wir dann auch materiell anstatten. Und materiellrechtlich heißt dann eben auch, da muss man sich überlegen, ob man sozusagen hier in irgendeiner Form verwaltungsgerichtliche Prüfungsrahmen, Prüfungsparameter zurückfährt. Aber das haben wir auch früher schon gehabt. Auch da hat der Gesetzgeber zuletzt gemeint, als es um die Beschleunigung der Gerichtsverfahren und den großen Infrastrukturprojekte ging, da hat er auch gemeint, er muss was am verwaltungsgerichtlichen Verfahren rumdoktern. Aber auch er geht dann nicht in die Tiefe rein, um materiellrechtlich zu sagen, ich schränke in irgendeiner Form Anforderungen an den Naturschutz, an Artenschutz und diese heiligen Kühe der deutschen Rechtspolitik ein. Den Weg geht er eben nicht.
Ja, in Berlin haben wir das hier gerade festgestellt, wenn es um Streusalz und Tausalz-Probleme geht. Das heißt also, Sie würden sagen, ja, mehr Geld wäre schön, gibt es aber nicht. Materielle Änderungen gibt es auch nicht. Wenn Sie jetzt auf diesen Entwurf gucken, ist das jetzt irgendwie die beste aller schlechten Lösungen? Oder sagen Sie, hätte es eigentlich gar nicht gebraucht? Oder gibt es irgendwas Konkretes, was Sie sich jetzt im parlamentarischen Verfahren oder in der Abstimmung in der Bundesregierung, noch ist ja nur ein Referentenentwurf, wünschen würden, was da reinkommt? Was vielleicht auch realistische Chancen auf Erfolg hätte?
Also, ich muss gestehen, meine Fantasie reicht dazu rechtspolitisch nicht aus, um zu sagen, das können wir jetzt machen, um das verwaltungsrechtliche Verfahren zu beschleunigen. Jetzt will ich ganz vorsichtig vielleicht eins andeuten. Es ist natürlich so, die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist durch eine Besonderheit gekennzeichnet. Anders als der Zivilprozess ist sie nicht in einem bipolaren Rechtsverhältnis, hier Kläger, da Beklagter, hier Gläubiger, hier Schuldner. Sie ist an einem multipolaren Rechtsverhältnis beschäftigt. Es geht nicht nur mit Blick auf die Interessen und die Rechte des Klägers um die Anrufung des Richters, sondern es sind die Figur des Beigeladenen zeigt das auch schon mehrere mit im Spiel. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat eine Ausstrahlungswirkung. Aber ich sage es ganz vorsichtig, es gibt eigentlich keinen rechtlich durchschlagenden Aspekt, der verhindern würde, einen Verwaltungsgerichtsprozess ähnlich zu führen wie einen Zivilprozess. Das heißt, auch da könnte schon in einem Erörterungstermin abgeschichtet werden. Mhm. Da könnten tatsächlich Beibringungsfristen gesetzt werden. Die Behörde könnte zur Vorlage aufgefordert werden. Aber ich sage das so locker, machen Sie das mal, wenn Sie in einem Dezernat sitzen, was damit kämpfen muss, Überhänge sozusagen abzubauen. Ja,
also auch dafür dann im Zweifelsfalle keine Zeit.
So, man muss aber auch die Conclusio sagen, Sie haben es angesprochen, ich habe eine Praxis gegründet, die bundesweit ausschließlich mit Fragen des öffentlichen Rechts tätig ist. Und wenn ich frage, wie viel der 40 Berufsträger meiner Praxis gehen eigentlich doch zu Gericht, dann muss man sagen, es ist ganz sicherlich so, dass wir in der überwiegenden Zahl der Fälle ausschließlich für unsere Mandanten außergerichtlich tätig sind.
Ja.
Das sind zwei Gründe. Erstens, die meisten wollen staatliche Zulassungsakte, sie wollen Genehmigungen, sie wollen Erlaubnisse, sie wollen Planungsergebnisse. Und dann, muss ich sagen, sind wir konfrontiert mit unbestimmten Rechtsbegriffen, mit Beurteilungsspielräumen. Wir können also gar nicht anders, als die Interessenwahrnehmung für den Mandanten außergerichtlich anzusetzen. Der verwaltungsgerichtliche Prozess scheidet insofern als Reparaturbetrieb für das, was wir außergerichtlich versäumt haben, im Regelfall aus.
Ein bisschen trostlos, aber Herr Professor Dombert, trotzdem ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir zumindest einen etwas schärferen Blick auf das, was hier als grundlegende VWG-Reform angekündigt wurde und wissen auch, die Vertrauenskrise in die Justiz und das Vertrauen in den handlungsfähigen Staat wird nur damit jedenfalls jetzt nicht wiederhergestellt. Ganz vielen Dank.
Wie meinen?
Der Fall Meyer T. war ja sicherlich eine der prominentesten Justizgeschichten, ja wahrscheinlich ein handfester Justizskandal des vergangenen Jahres. Viele werden sich noch erinnern, T. wurde in einer buchstäblichen Nacht-und-Nebel-Aktion nach Ungarn ausgeliefert, nachdem ihre Anwälte zuvor erklärt hatten, Verfassungsbeschwerde gegen ihre Auslieferung einzulegen und eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Diese Anordnung erging dann auch aus Karlsruhe und untersagte auch die Auslieferung, kam allerdings eine knappe Stunde zu spät, denn da war T. bereits zur Weiterreise nach Ungarn übergeben worden. Auch in der Hauptsache gab es später in Karlsruhe einen Sieg für Meyer T., aber eher Steine statt Brot. Die Auslieferungsentscheidung durch das Kammergericht sei rechtswidrig gewesen, sagte das Bundesverfassungsgericht. Man habe sich zu wenig mit Haftumständen für T. auseinandergesetzt, die sich als non-binär identifiziert und deshalb in ungarischer Haft womöglich besonders gefährdet sein könnte. Trotzdem allerdings gab es im Nachhinein keine rechtliche Möglichkeit, sie wieder zurückzuholen, also diese rechtswidrige Auslieferung rückgängig zu machen. Somit führte also Ungarn nun das Strafverfahren gegen T., in dem es in der Sache um einen Vorwurf geht, mit Teleskopschlagstöcken, Gummihämmern und Pfefferspray diese Menschen angegriffen haben. Während der Haft, die Untersuchungshaft, die T. dann in Ungarn absaß bisher, gab es immer wieder Kritik an den Haftbedingungen. Es habe kaum Freigang oder Sonnenlicht gegeben. Zwischenzeitlich trat T. in den Hungerstreik und wurde, glaube ich, auch in ein Krankenhaus eingeliefert deshalb. Am Mittwoch dieser Woche nun hat das Strafgericht in Budapest sein Urteil gesprochen und Maya T. wegen versuchter lebensbedrohender Körperverletzung sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt. Diese Strafe kann demnach auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte ganze 24 Jahre Gefängnis verlangt, die Verteidigung hingegen einen Freispruch. So, und nun stellen sich einige Fragen. Wie geht es jetzt weiter? Was ist mit Rechtsmitteln? Kann Maya T. nach diesem Urteil nach Deutschland zurückkommen? Wird hier ihre Haftstrafe vollstreckt? All das bespreche ich jetzt mit Sven Richwin. Er ist Rechtsanwalt aus Berlin. Einer von 2 deutschen Anwälten, die Maya T. hat. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Richwin.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie waren ja am Mittwoch bei der Urteilsverkündung in Budapest dabei, haben auch zwischendurch, wir hatten ja auch schon früher öfter mal gesprochen miteinander, immer wieder Kontakt zu Maya T. gehalten. Wie haben Sie denn den Prozess und jetzt die Verkündung insgesamt erlebt? Es gab ja immer wieder viel Kritik auch an den, ich sag mal, rechtsstaatlichen Maßstäben, die da in diesem Prozess angelegt wurden.
Ja, vieles von dem, was ich da erlebt habe während dieses Verfahrens sozusagen von Anfang bis Ende war, mindestens irritierend, rechtsstaatlich äußerst zweifelhaft, jedenfalls aus so einer Sichtweise der deutschen StPO. Ich fange mal vielleicht vom Ergebnis her an. Also Meyer ist jetzt am Ende zu 8 Jahren verurteilt worden. Das ist noch nicht rechtskräftig, aber das war jetzt sozusagen quasi der Richterspruch als Abschluss dieses erstinstanzlichen Verfahrens. Das ist zum einen natürlich deutlich weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die wollten die Höchststrafe aus Abschreckungszwecken 24 Jahre und hatten schon mal im Vorfeld sozusagen, wenn Meyer auf jegliche Verteidigung verzichten würde, 14 Jahre angeboten. Da ist es natürlich deutlich drunter. Andererseits, wenn man sich dieses Verfahren anguckt und die Beweislage oder die mangelnde Beweislage, würde ich sagen, ist auch dieses Urteil sozusagen zu 8 Jahren durch nichts zu rechtfertigen. Letztlich hat sogar der Richter in seinem Urteil ausgeführt, dass eigentlich eine konkrete Tat Meyer gar nicht nachgewiesen werden konnte, sondern alles über so eine Art Zurechnung der angeblichen Mitgliedschaft in dieser kriminellen Vereinigung verläuft, weswegen Meyer eher so eine Gehilfenstellung.
Dieser sogenannte Budapest-Komplex von mehreren mutmaßlichen Linksextremisten. Genau. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Person. Sie vertreten Maya T. ja unter anderem in Deutschland. Sie haben sie natürlich nicht in Ungarn selbst vertreten, weil sie natürlich jetzt kein Ungarisch sprechen, sondern T. hatte da nochmal einen eigenen Anwalt, aber sie haben da auch ein bisschen, waren da ein bisschen eingebunden in die Verteidigung.
Genau, ich bin sozusagen vor allem ins Spiel gekommen, weil Mai auch in Berlin festgenommen wurde.
Ja.
Habe zusammen mit meinem Kollegen Mike Etzer Mai sozusagen in Deutschland vertreten, auch im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerde, die Mai da eingelegt hatte. Und dann ist uns das Verfahren so ein bisschen aus der Hand genommen worden durch diese nächtliche Auslieferung nach Ungarn. Seitdem haben wir so ein bisschen so eine komische Rolle. Also ich vor allen Dingen auch als eher als Kommentator, denn als handelnder Akteur in diesem Verfahren. Mhm. Wir sind aber regelmäßig nach Ungarn angereist und standen noch im engen Kontakt sozusagen mit unserem Kollegen, der Maya da in den Gerichtssaal vertreten hat. Und hatten natürlich sozusagen auch dadurch immer auch die Möglichkeit, Maya am Rande von diesen Prozessen zu sprechen.
Ja.
Es ist am Ende so ein bisschen vereinfacht worden. Am Anfang war auch das nicht möglich für uns.
Ja, jetzt hatte ich Sie eben noch kurz unterbrochen, aber die 8 Jahre, die jetzt das Urteil ausgesprochen hat, Erleichterung vernehme ich jetzt auch nicht wirklich über dieses Strafmaß, ne, trotz der geforderten 24 Jahre von der Staatsanwaltschaft.
Nee, das erste Gefühl war schon natürlich, okay, das ist jetzt schon deutlich weniger als sowas Absurdes wie 24 Jahre. Mhm. Aber wenn man das Ganze ein bisschen nüchtern betrachtet, ist es immer noch unangemessen viel hinsichtlich des Verhandlungsergebnisses sozusagen und insbesondere unter dem Umstand, dass Maya eigentlich gar nicht in diesem Gerichtssaal sein sollte, sondern das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Maya ist nicht auszuliefern, beziehungsweise diese Auslieferung sei rechtswidrig gewesen.
Ja, ja, das war ja dann wirklich so eine Dilemmasituation, die sich da ergeben hat, so ein bisschen, also natürlich irgendwo auch vielleicht sogar vorsätzlich geschaffenes Dilemma, aber ich habe dann damals im Nachgang auch mit ein paar Experten telefoniert und weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, also es gab ja einfach schlicht und ergreifend keine rechtliche Handhabe, dann jemanden, der einmal, wenn auch rechtswidrig ausgeliefert worden ist, wieder nach Deutschland zurückzuholen, zumindest es irgendwie rechtlich verbindlich einfordern zu können von Ungarn. Jetzt ist es ja so, dass Maya T. zur Vollstreckung nach Deutschland überstellt werden könnte. Das hat Ungarn ja wohl auch zugesichert. Das gilt allerdings, so wie ich es verstehe, nur bei einem rechtskräftigen Urteil. So, jetzt haben ja sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Maya T. selber Berufung eingelegt. Das heißt, sie muss sich ja jetzt da erstmal noch auf eine längere Untersuchungshaft in Ungarn einstellen, nicht wahr?
Das stimmt. Am Anfang haben wir natürlich auch überlegt, ob wir unsererseits nicht sowieso Berufung einlegen würden. Also wir haben ja also die Verteidigung sozusagen Freispruch beantragt. Mhm. Nüchtern betrachtet sozusagen aus anwaltlicher Sicht hätte man das unbedingt machen müssen. Stellt sich ein bisschen die Frage, okay, wie lange kann Maya das noch aushalten unter diesen Haftbedingungen? Die Entscheidung ist jetzt gefallen, weil auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat. Das würde vermutlich so ablaufen. Also uns ist gesagt worden, in Ungarn dauert das so vielleicht ungefähr ein halbes Jahr oder so, das Verfahren. Das ist vor allen Dingen ein eher schriftliches Verfahren und nur bei Bedarf sozusagen wird von dem Berufungsgericht dann nochmal 1 oder 2 Verhandlungstage anberaumt. Das heißt, es wird jetzt nicht, wie in Deutschland üblich, quasi das gesamte Verfahren nochmal aufgerollt. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Berufung und Revision, muss man sich vielleicht vorstellen.
Ja.
Genau. Nur wenn diese Verfahren ihren Abschluss finden, letztinstanzlich in Ungarn, bestünde dann auch die Möglichkeit, auf europäischer Ebene gegen das Verfahren insgesamt vorzugehen. Wenn Maya jetzt sozusagen quasi nach der ersten Instanz schon rücküberstellt worden wäre, dann gäbe es diese Möglichkeit nicht.
Okay.
Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Rücküberstellung. Es ist so, das ist zugesagt worden von Ungarn. Das ist auch so üblich von deutschen Staatsbürgerinnen, die zu einem Prozess ins Ausland gebracht werden, dass dann die Vollstreckung in Deutschland stattfindet.
Mhm.
Es gibt allerdings so ein paar Unwägbarkeiten dabei, weil also generell gilt im europäischen Rahmen sozusagen eine 1:1 Anrechnung, sondern Strafe, die ausgesprochen wurde, gekappt nur durch eine ja letztlich die Höchstmaßstrafe, die es in Deutschland gäbe für entsprechende Vorwürfe. Jetzt sind wir ja noch nicht bei letztinstanzlichen Urteil. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat auch Berufung eingelegt. Es kann auch noch drüber werden sozusagen. Dann stellt sich das nochmal extrem. Was sich auf jeden Fall stellt, ist die Frage der Anrechnung der Untersuchungshaft. Da ist die Rechtsprechung des BGH so, dass bei erschwerten Haftbedingungen, und das liegt hier auf jeden Fall vor, da keine Anrechnung 1:1 stattfinden kann, sondern eben ein für die verurteilte Person günstigerer Umrechnungsmaßstab sozusagen anzusetzen ist.
Ja, also wenn Maya T. dann jetzt überstellt werden würde zur Vollstreckung, wäre man nicht zwangsläufig exakt an diese ausgeworfene Strafe aus Ungarn gebunden, sondern könnte da selber auch nochmal Anpassungen vornehmen als deutsche Justiz?
Ja, genau. Das wäre auch geboten. Aber der negative Aspekt dabei ist, das könnte eben dazu führen, dass sich das noch länger hinzieht. Und die Ungarn sagen, okay, wir akzeptieren das so nicht. Also da findet schon so eine Art Verhandlung, sage ich mal, statt.
Okay, es müsste also passieren, bevor sie nach Ungarn, nach Deutschland zurückübergestellt wird, genau. Dass man sich da einig werden dann über die Vollstreckungsmodalität.
Genau. Da geht es auch um die Begleitumstände sozusagen. Also Beantragung verurteilt ist auch eine Haft unter erschwerten Bedingungen. Das ist sozusagen das schwerste Maß einer Strafe, die unter der jetzt auch Meyer bereits in Untersuchungshaft eingesperrt ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Variante, die es in Deutschland so nicht gibt, weil Deutschland eben auf Resozialisierung setzt in der Haft und nicht darauf, Personen über Jahre eventuell isoliert unterzubringen. Mhm. Es geht da um ganz viele Beschränkungen sozusagen der Haft. Also man kann da zum Beispiel ein Buch haben zum Beispiel, keinen Umgang mit anderen Gefangenen, keine Möglichkeit, sich irgendwie weiterzubilden. Also mal ganz abgesehen von den sonstigen baulichen und Versorgungsmissständen, die da herrschen. Und das lässt sich so eins zu eins eben auch nicht übertragen. Also Deutschland hat da eben einen ganz anderen Ansatz in der Strafvollstreckung.
Ja. Jetzt steht ja die Berufung erstmal vor der Tür. Was sind denn so Ihre Erwartungen, vielleicht auch Ihre Hoffnungen? Da haben Sie aus Ihrer Sicht berechtigte Hoffnung, dass man das Strafmaß da vielleicht auch nochmal reduziert bekommt? Oder haben Sie den Eindruck, also ein paar Prozessbeobachter haben ja auch kritisiert, das sei eher so eine Art Schauprozess gewesen, man habe da ein Exempel statuieren wollen. Dann wären die Möglichkeiten in der Berufung wahrscheinlich auch eher begrenzt. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also unser Eindruck war auch, das war vor allen Dingen auch eine Art Inszenierung. Meyer stand letztlich mehr oder weniger alleine vor diesem Richter. Ja, der Verteidiger, der musste ganz woanders sitzen, in diesem Raum zum Beispiel. Es gab keine Möglichkeit, sich da abzusprechen. Meyer hat große Teile der Akten zu Prozessbeginn gar nicht in übersetzter Form bekommen. Parallel hat die Staatsanwaltschaft aber die Berichte aus Deutschland schon ins Ungarische übersetzt bekommen. Da gab es auf jeden Fall ein Missverhältnis. Es gab letztlich gar keine Identifizierung, wie das jetzt auch zum Beispiel bei diesem Parallelprozess in Deutschland stattfindet, wo gesagt wird, okay, das und so ist jetzt diese eine Person, das ist jetzt Meyer, hier wird das gemacht und so, sondern es wurde quasi immer nur von dieser Personengruppe geredet. Und auch in der Begründung des Richters jetzt für das Urteil hat so eine individuelle Zurechnung gar nicht stattgefunden.
Das heißt, die Hoffnung für die Berufung sind dann jetzt aus Ihrer Sicht auch eher begrenzt oder erhoffen Sie sich da doch nochmal eine kritische Überprüfung?
Ja, wir hoffen uns schon, das mal vorzubringen, zu sagen, okay, wir bringen das Ganze jetzt mal auf eine ernsthafte juristische Ebene, wo es irgendwie Tatbestände gibt, da gibt es Zurechnung. Und dann gucken wir mal, welche Tatbestände da eigentlich erfüllt sind und welche Personen überhaupt als Täterin da in Betracht kommen und wer da eigentlich was sein soll. Und sowas hat eigentlich in diesem ganzen Prozess nicht wirklich stattgefunden.
Jetzt habe ich ja noch rausgehört, dass Sie erwägen, wenn das Urteil mal rechtskräftig ist und Meyer T. dann hoffentlich auch nach Deutschland zurücküberstellt worden ist, das auch nochmal auf europäischer Ebene, also vor dem EGMR wahrscheinlich anzufechten?
Ja, genau. Mhm.
Also das würde dann im Nachgang passieren, nur so zum Verständnis, also wenn Sie dann hier in Deutschland Ihre Strafe dann im Zweifel absitzen würde, würden Sie dann nochmal versuchen, dieses Urteil dann nochmal anzugreifen?
Genau, wenn das sozusagen da kein Freispruch rauskommt. Allein um auch dieses ganze Prozedere in Ungarn, also es gab sozusagen eine Aneinanderreihung an Skurrilitäten, die ich jetzt gar nicht die Zeit habe, hier jetzt alle auszuführen, einfach nochmal so auf so eine juristische Ebene zurückzuführen. So ein Problem von dem Verfahren ist ja auch, dass Meyer jetzt unterschiedlichsten Projektionen sozusagen ausgesetzt ist. Und wenn man sich jetzt auch die Kommentierung teilweise in der konservativen Presse sozusagen anguckt, dann ist das schon auch irritierend, dass Leute, von denen ich glaube, dass sie auch eine juristische Ausbildung haben, denn das immer so verkürzen und sagen, na ja, da sind ja auch Leute schwer verletzt worden, da muss man sich nicht beschweren, wenn man verurteilt wird und sich sozusagen quasi so ein Gerichtsverfahren einfach sparen. Ja, also Herr Dobrindt hat zum Beispiel auch so eine Aussage in diese Richtung gemacht. Dann wäre das Justizsystem natürlich einfach, aber so geht's ja gerade nicht so. Und wir haben jetzt inzwischen auch im Rahmen dieses Verfahrens immer mehr so eine Rolle bekommen, irgendwie Rechtsstaat zu erklären, ja, oder eine Strafprozessordnung zu erklären. Das fand ich auch extrem irritierend, dass es immer so eine Zuschreibung gibt nach dem Motto, ja, muss man sich nicht wundern, wenn man da hinfährt oder ja, man hat ja gesehen, da gab es total viele Verletzte, da ist dann schon was dran, so nach dem Motto. Und sozusagen das Klein-Klein von so einem Gerichtsverfahren, wo wirklich davon gar nichts übrig geblieben ist, das wird dann einfach ausgeblendet so. Und das verstehe ich schon bei irgendwelchen, sag mal, populistischen Medien. Da gibt es auch gerne immer so eine Urteilsfindung in den Kommentarspalten. Aber bei Leuten, die ich eigentlich eher in so ein Rechtsstaatslager, sag ich mal, einordne, finde ich das schon ein bisschen irritierend tatsächlich.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Verfahren weitergeht und auch wann es dann für Maya Thema wieder zurück nach Deutschland geht und ob das Ganze vielleicht dann noch ein anderes Ende vor dem EGMR finden wird. Wir werden das alles weiter beobachten und berichten. Ich danke Ihnen erstmal, Herr Richwin, heute für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Sehr gerne.
Diese Woche hat es mal wieder geknallt zwischen USA und Europa in Sachen Internet und Meinungsfreiheit und zwar gleich an mehreren Stellen. In allen Fällen geht es dabei um den Digital Services Act, das digitale Dienstegesetz also. Und es könnte die kommenden Wochen noch so richtig für Alarm sorgen. Es kommt aber nicht eine tiefe Analyse all dieser Fälle, sonst würden wir hier nie fertig, aber immerhin ein kurzer Überblick.
Es gab ja, das habe selbst ich mitbekommen, eine Razzia in Paris. Das stand so ziemlich überall. Was war denn da los?
Ganz genau, das ist das Erste. Es gab eine Durchsuchung von Büros der Plattform X, also von Musks Twitter. Es gibt mehrere Vorwürfe, um die es dabei geht. Man muss sich das tatsächlich in der Pressemitteilung anschauen. Wir verlinken die euch in den Shownotes, weil das in der Berichterstattung so ein bisschen kunterbunt durcheinander geht. Also es geht wohl um Beihilfe zum Besitz von Kinderpornografie, Beihilfe zur Verbreitung von sexuellen Darstellungen Minderjähriger, aber auch um Persönlichkeitsverletzung durch explizite Deepfakes, die man mit Grok erstellen kann. Da kann man ja angezogene Fotos in Nacktfotos verwandeln und solche Geschichten. Ging zumindest mal so. Dann geht es um bandenmäßigen Datenklau, Datenmanipulation und das Verwalten einer rechtswidrigen Plattform. Alles, wie gesagt, bandenmäßig sogar. Und es geht um Holocaust-Leugnung, die auch in Frankreich strafbar ist. Ja, Elon Musk als Eigentümer und Linda Yaccarino als ehemalige CEO sind vorgeladen, liest man hier und da. Also das ist eine freiwillige Zeugenvernehmung, zu der die eingeladen sind sozusagen, und zwar im April. Zum Dessert hat die Staatsanwaltschaft dann zeitgleich angekündigt, nicht mehr über X kommunizieren zu wollen, was ja irgendwie auch konsequent scheint.
Und wo knallt's noch?
In Spanien, der Premierminister Pedro Sanchez kündigte einiges für diese kommende Woche an, also für die Woche, die jetzt folgt. Und zwar diverse Änderungen, Gesetzesänderungen, um Führungskräfte von Plattformen für Verstöße rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Also sowas wie in Paris jetzt gerade versucht wird. Algorithmische Manipulation und Verstärkung illegaler Inhalte soll zu einem neuen Straftatbestand werden, so heißt das. Und sowas haben wir ja selbst in Deutschland nicht, obwohl wir ja eigentlich Vorreiter sind bei solchen Dingen. Und Spanien soll ein System zur Erfassung von Hass und Polarisierung einführen. Damit will man Quantifizierung und Aufdecken, wie digitale Plattformen Spaltungen schüren und Hass verstärken. Außerdem ist geplant ein Social-Media-Verbot für Minderjährige. Das kennen wir hier aus der Daniel-Günther-Debatte. Und dann will die Regierung noch mit unserer Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, um die Verstöße von Grok, also der Musk-AI, TikTok und Instagram zu untersuchen und zu verfolgen. Letzterer Punkt, finde ich, klingt ein bisschen rätselhaft, weil das die Regierung mit der Staatsanwaltschaft irgendwie so zusammenarbeitet. Also ich kenne das spanische System nicht so genau, aber klingt ein bisschen mysteriös.
Also eigentlich dachte ich immer, wir Deutschen waren ja zumindest mal irgendwann Vorreiter, was Gesetze gegen Big Tech angeht.
Du sagst es, Heiko Maas und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir erinnern uns noch, die Älteren von uns zumindest. Aber auch wir sind tatsächlich nicht untätig, denn zwei kleine Landesbehörden machen sich gerade auf, um Big Tech an den Kragen zu gehen. Da geht es um OpenAI und Perplexity und ob KI die Medienvielfalt einschränkt. Das ist ein interessanter Zeitpunkt, weil wir jetzt ja gerade dieser Tage, also heute ging das durch alle Gazetten durch, die Washington Post gerade einen absoluten Kahlschlag gemacht hat. Also die hat hunderte Korrespondenten und Journalisten rausgeschmissen und das liegt natürlich auch alles daran, dass man mit Zeitungen kein Geld mehr verdient. So, und in diesem Zusammenhang muss man das hier wohl auch lesen. Diese Landesmedienanstalten sind jetzt tätig geworden nach dem Digital Services Act als Teil der nationalen Koordinationsstelle für digitale Dienste in Deutschland, also eine Unterbehörde sozusagen in dem Fall. Unterbehörde ist falsch gesagt, aber jedenfalls ein Teil der Koordinierung, der Überwachung nach dem DSA, und da geht es um die Untersuchung von illegalen Inhalten etc. Unter anderem die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat nun OpenAI und Perplexity angeschrieben, das berichtet die Zeit. Und der Vorwurf ist, die KI schade der Medienvielfalt. Ja, weil die KI immer nur ein bestimmtes Ergebnis rausschmeißt, aber jetzt nicht die diversen verschiedenen Medien einzeln auflistet.
Schade der Medienvielfalt klingt aber noch nicht besonders rechtlich irgendwie. Finde ich ja, doof oder was steht da drin?
Naja, die Rechtsgrundlage, soweit man das rausbekommt, ist Artikel 34 DSA. Das ist eine Norm dieses riesigen Gesetzes. Plattformen müssen demnach systemische Risiken im Blick behalten. Und systemische Risiken können sich darin ausdrücken, dass also Bürger in der Ausübung ihrer Grundrechte eingeschränkt werden, allen voran in ihrer Meinungs- und Informationsfreiheit, einschließlich Medienfreiheit und Pluralismus. Da ist dann also der Haken dran, da ist die Rechtsgrundlage, die Medienanstalt gefunden zu haben meint. Ich hatte die MABB, also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, jetzt angeschrieben. Die haben dann erst so ein bisschen rumgewartet und mir dann aber gesagt, sie könnten jetzt nicht so richtig viele Details nehmen, weil das ja ein laufendes Verfahren sei. Mhm. Und es gibt noch eine weitere Medienanstalt in Hamburg, die zuständig ist für Google, weil Google ja in Hamburg sitzt. Und ja, das ist so ein Stand der Dinge. Diese Medienanstalten wollen aber natürlich immer gerne auch wahrgenommen werden, weil sie auch ja sich freuen über weitere Zuständigkeiten. Und wird man jetzt sehen, ob daraus jetzt irgendein formales Verfahren jetzt eigentlich wird. Ich hätte zum Beispiel auch jetzt gerne gewusst, ist es jetzt ein Bescheid oder nicht? Also ist alles noch so ein bisschen nebulös, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube, dass Medienanstalten tatsächlich relativ häufig so vorgehen, dass sie erstmal anschreiben und sagen, wir sehen das und das und das hier, was sagt ihr denn dazu? Ne? Also ich hätte es auch sehr interessant gefunden, vielleicht können wir euch dazu nochmal mehr mitbringen. Also wie viel Macht doch auch tatsächlich Medienanstalten haben und wie viel mehr sie gerne noch hätten, ist, glaube ich, vielen Menschen da draußen auch gar nicht so bekannt. Das ist kein unspannendes Thema. Aber wie auch immer, ich nehme mal an, der Trump-Administration gefällt das alles nicht so.
Ja, im Grunde fügt sich das Ganze so ein bisschen in ein Bild ein, was dort jetzt gerade gezeichnet wird von Europa, das also die Meinungsfreiheit unterdrückt, nämlich durch so ein bisschen Druck, gar nicht mal also durch Gesetze, sondern durch Druck. Musk ist natürlich so total angenervt von Spanien und von Paris auch. Also er nennt Spaniens Premierminister einen Tyrannen und Paris Entscheidung auf X. Da hat er gesagt, die ist politisch. Aber im Auge behalten sollte man eigentlich was anderes. Und zwar gibt es einen Report des Judiciary Committee des House of Representatives. Und das hat einen riesigen Report gerade veröffentlicht, der da also wirklich ordentlich Wellen schlägt da drüben. Grundtenor und Überschrift, ich lese dir jetzt mal wirklich vor. Europe's decade-long campaign to censor the global internet and how it harms American speech in the United States. Also das ist
okay, Größe hatten
nicht,
auch nicht
sehr subtil, genau. Das ist jetzt nicht der Ton, den man normalerweise aus einem Rechtsgutachten kennt. Das sind auch wirklich 190 Seiten Vollrums. Also da geht es ordentlich um Politik, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig zu wissen. Zu den wesentlichen Vorwürfen gehört also, dass die EU-Kommission durch Druck die Plattform zur Änderung von Community Guidelines gepresst hätte, die dann auch wahre Informationen unterdrücken können. Und das ist halt wie immer so bei diesen politischen Auseinandersetzungen, da ist schon ein Kern drin. Ne? Also wenn man sich den DSA genau anguckt, sind da diese Desinformationsvorschriften drin und Desinformation wird nirgendwo definiert, kann aber eben auch wahre Informationen umfassen. Das haben schon verschiedene Juristen immer mal wieder moniert und aufgeschrieben und gesagt, das kann soweit gehen. Der Bericht wirft der EU also vor, den Kampf gegen Desinformation als Vorwand zu nutzen, um unliebsame politische Narrative unter anderem zu Covid, Migration oder auch Gender zu unterdrücken und die Macht der politischen Eliten abzusichern.
Wow.
Wir können das und wollen das jetzt hier nicht juristisch kleinhacken. Ich finde es aber interessant, dass da jetzt diese Spannungen gerade so komplett eskalieren und das wird uns sicherlich irgendwann noch intensiver beschäftigen, wenn wir mal den DSA auseinandernehmen. Den Link zu diesem Dokument findet ihr in den Shownotes ebenso wie Links zu den Entscheidungen Paris und Spanien.
Einerseits, andererseits.
Jetzt haben wir nochmal zwei interessante, nicht Urteile muss man sagen, der guten Ordnung halber, Entscheidungen aus dem Inland. Und zwar ist zum einen der recht bekannt gewordene Chefarzt des Klinikums Lippstadt gestern vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm zumindest teilweise erfolgreich gewesen. Also die Klinik durfte ihm nicht per Dienstanweisung verbieten, im Rahmen seiner Nebentätigkeit Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das hat das Landesarbeitsgericht in Hamm am Donnerstag entschieden. Mittlerweile kennt man auch den Namen dieses Arztes recht gut. Der heißt Joachim Volz und ist eben Chefarzt an und dem Klinikum in Lippstadt. Er ist aber auch in der Klinik noch ambulant im Nebenjob sozusagen als Frauenarzt im Einsatz und hat auch noch in seiner Privatpraxis viele Jahre lang in Ausnahmefällen und medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. So, und das Ganze wohl, glaube ich, bis 2024 ungefähr. Also das war irgendwie alles relativ ruhig. Dann gab es aber eine Klinikfusion und zwar mit einer katholischen Klinik. Und da stand im Gesellschaftsvertrag, dass katholische Belange bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen zu beachten sind. So, und dann hat ihm dieses jetzt fusionierte Klinikum nach der Fusion, also nachträglich verboten, in der Klinik als angestellter Arzt Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, außer wenn Leib und Leben der Schwangeren bedroht ist. Und für die Privatpraxis und den Nebenjob in der Klinik hat die Klinik sogar ein ausnahmsloses Verbot ausgesprochen, Abtreibungen vorzunehmen. Seitdem hat der Volz sich, deswegen sage ich auch, man kennt den, so ein bisschen zum Aktivisten entwickelt. Also es gibt mittlerweile auch eine sehr erfolgreiche Online-Petition, Chefarzt gegen Kirche heißt die, glaube ich. Die haben, glaube ich, mittlerweile fast 350.000 Menschen unterzeichnet. Auch am Donnerstag in Hamm gab es eine Demo auf dem Marktplatz, wo auch Volz wieder selbst aufgetreten ist und unter anderem gesagt hat, mein Name ist Professor Volz, ich bin Arzt, kein Mörder. Und er betont eben immer, dass er damit nur seinen Job machen und Frauen helfen wolle. Jetzt hat er jetzt eben teilweise gewonnen vor dem in zweiter Instanz, also LAG Hamm als Berufungsinstanz, hat das absolute Verbot für die Nebentätigkeiten von Volz gekippt. Und zwar haben sie gesagt, es steht auch in der Pressemitteilung, die jetzt erst am Freitagmorgen nachgeschoben wurde, dass es da nicht wirklich um das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ging, sondern darum, dass ihm jeder Abbruch untersagt worden war. Wie gesagt, das Verbot für die Nebentätigkeiten war ein absolutes Verbot. Also er hätte noch nicht mal einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen dürfen, auch wenn die Frau stirbt. Und da hat das LAG Hamm ehrlich gesagt relativ formal gesagt, diese Einschränkung für die Nebentätigkeit, die ginge ja weiter als die Einschränkung im Klinikbetrieb, denn da gab es ja zumindest noch die Ausnahme im Fall von Gefahr für Leib oder Leben der Schwangeren. Und da haben sie halt gesagt, da gibt es keine tragfähigen Gründe für, da können wir keine Interessen des Klinikums erkennen, warum diese krasse, komplett uneingeschränkte Beschränkung wirksam sein sollte. Und haben gesagt, irgendwie, damit ist die Beschränkung dann insgesamt unwirksam. Also Stichwort auch für alle Examenskandidatinnen und Kandidaten, keine geltungserhaltende Reduktion oder Rückführung auf das zulässige Maß durch das Gericht. Aber wie gesagt, Herr Volz hat auch in weiten Teilen verloren, denn er darf weiterhin nicht als Chefarzt in dem christlichen Krankenhaus Abbrüche vornehmen. Diese Dienstanweisung, die ihm halt Abtreibungen verboten hat, außer bei Gefahr für Leib oder Leben der Mutter. Die sei nicht rechtswidrig, hat das Landesarbeitsgericht in Hamm entschieden. Es sei eben eine Unternehmensentscheidung, nicht jede Leistung anzubieten. Die Revision würde übrigens auch nicht zugelassen, mangels grundsätzlicher Bedeutung. Der Arzt hat sich trotzdem sehr erleichtert gezeigt. Also Joachim Volz hat gesagt, für ihn sei es jetzt so, wie es früher gewesen ist. Er könne den Frauen ja jetzt wieder helfen. Das stimmt natürlich auch für die Frauen in Lippstadt und Umgebung. Da ist jetzt für Notfälle sozusagen wieder gesorgt. Darum geht es ja am Ende. Aber was man halt auch sagen muss, das wurde jetzt da so ein bisschen alles stilisiert als Grundsatzurteil und das war es meines Erachtens wirklich unter keinem einzigen Aspekt aus Hamm. Es ging hier wirklich nur um eine Weisung für die Nebentätigkeit, wo der Volz jetzt gewonnen hat. Die Weisung für die Haupttätigkeit als Chefarzt hat das LAG Hamm erhalten. Der ganze Fall ist wirklich auch super speziell mit sehr speziellen vertraglichen Regelungen da in dem Gesellschaftsvertrag, die dann an ihn weitergegeben wurden und dann halt diese quasi noch engere Beschränkung für die Nebentätigkeit als für die Haupttätigkeit in der Klinik. Das ist schon alles eine sehr spezielle Konstellation, die sich jetzt so als Grundsatzurteil, finde ich, überhaupt nicht irgendwie einigt. Und man muss auch ehrlich sagen, die Klinik kann jetzt natürlich auch dieses Verbot jederzeit neu aussprechen und da vielleicht 2, 3 Ausnahmen reinpacken und es damit jedenfalls nach dieser Entscheidung des LAG Hamm wieder zulässig machen. Ebenfalls gewonnen hat das Land Schleswig-Holstein in der Causa Daniel Günther bei Markus Lanz. Wir erinnern uns, Riesenaufregung, nachdem das Online-Portal Nius mit einem gekürzten Zusammenschnitt von Aussagen vom Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein zunächst mal einen riesen Shitstorm verursacht hatte, weil sie behaupteten, Günther hätte verlangt, Nius zu zensieren, hat sich danach dann relativ schnell rausgestellt, wenn man sich den kompletten Ausschnitt bei Lanz mal anschaute, dass das nicht das war, was Günther gesagt hatte, sondern Günther ging es da um ein Verbot für Social Media, also von Social Media für unter 16-Jährige. Also alles ein Riesentamtam. Damit hatte Nius aber sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sie haben dann auch geklagt und zwar nicht gegen Daniel Günther, sondern gegen das Land Schleswig-Holstein vor dem VG Schleswig und da ging es dann Nius um 2 Aussagen. Ich zitiere die nochmal kurz. Nius und solche Portale. Wir müssen aufwachen und sehen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und er hat auch gesagt, wenn ich mir Nius-Artikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist, fehlt jetzt ein Stück, vollkommen faktenfrei. So, und dagegen ist Nius jetzt eben vorgegangen, vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig. Es ist nur ein Eilverfahren, muss man dazu sagen. Nius hat sich dabei so offensichtlich, es war ehrlich gesagt in den öffentlichen Erklärungen nicht ganz klar, auf das Argument gestützt, Daniel Günther habe als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesprochen und damit gegen das Neutralitätsgebot von Amtsträgern verstoßen. Wir erinnern uns, wir haben das Ganze auch, ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen schon gemacht, packen wir euch in die Shownotes. Ob es ein solches Neutralitätsgebot für Politiker, also Amtsträger in Talkshows jetzt gibt, hat das VG Schleswig im Eilverfahren ausdrücklich nicht entschieden. Sondern das Verwaltungsgericht hat jetzt einfach nur gesagt, jo, Günther hätte zwar an anderer Stelle in der Talkshow bei Lanz gesagt, er spreche als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, aber nicht, als es um die Äußerungen ging, die jetzt ihm von Nius zur Last gelegt wurden. Und damit hätte er sich gerade nicht als Amtsträger geäußert, sondern nur als Parteipolitiker. Ganz interessant, das VG Schleswig stellt auch so eine Art Regel auf und sagt, im Zweifel als Parteipolitiker, es sei denn, der Amtsträger sagt jetzt quasi explizit, ich spreche jetzt hier als Amtsträger. Und das VG Schleswig sagt als Argument für diese Im-Zweifelsregelung, nur dann wäre es gerechtfertigt, die Äußerungsrechte von Mandatsträgern zu beschränken. Wie gesagt, Entscheidung bisher nur im Eilverfahren, auch nicht so richtig zu der aus meiner Sicht total spannenden Frage, ob es eine Neutralitätspflicht geben könnte für Amtsträger auch in Talkshows und nicht nur, keine Ahnung, wenn sie ihre Webseiten benutzen, um zu Demos aufzurufen oder weiß der Geier was. Mal abwarten, wie das in der Sache weitergeht. Das dürfte noch nicht beendet sein.
Überraschung.
Die politische Lage weltweit bereitet gerade ja vielen Menschen große Sorge. Und auch auf Back aktuell berichten wir natürlich fast täglich über das Zerbröseln des Rechtsstaats in den USA, über Menschenrechtsverletzungen im Iran und tausend andere Missstände, die man eigentlich gar nicht wirklich benennen kann. Damit beschäftigt sich etwas systematischer auch der World Report 2026 der NGO Human Rights Watch. Den hat sich die Kollegin Janina Schäfer angesehen und dort geht es auch um Deutschland. Janina, schön, dass du wieder dabei bist. Wie schneidet Deutschland im internationalen Vergleich ab?
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich kann dir tatsächlich gar kein Ranking geben. Also wir haben keine Liste, wo wir sagen können, Deutschland schneidet besser ab als Land X und schlechter ab als Land Y. Man muss sich diesen Report tatsächlich vorstellen wie ein 500-seitiges Dokument, in dem über 100 Länder aufgelistet werden und pro Land tut die Organisation dann eben eine Mischung aus Statistiken, Gesetzesvorhaben und Gerichtsentscheidungen darstellen, die den Zustand unserer Demokratie und die Menschenrechtslage beschreiben, eben im jeweiligen Land und unter anderem auch für Deutschland.
Bevor wir jetzt auf Deutschland kommen, vielleicht einmal global gesehen, welche Erkenntnisse haben dich am meisten überrascht?
Also mich hat schon die Einleitung des Reports ein bisschen schockiert. Da hat nämlich der Executive Director von Human Rights Watch von einer demokratischen Rezession gesprochen. Und die Zahl fand ich erschreckend. Wir liegen nämlich bei der demokratischen Entwicklung auf dem Niveau von 1985. Wir entwickeln uns also im 21. Jahrhundert leider demokratisch wieder zurück. Und die nächste Zahl ist, dass 72% der Weltbevölkerung in einem autokratischen Regime leben. Und das fand ich auch wirklich schockierend. Also wir können in Deutschland einfach froh sein, dass wir in einem demokratischen Staat leben, weil die Mehrheit der Menschen weltweit lebt nicht mehr in der Demokratie. Und in der Einleitung wird auch festgestellt, dass gerade USA, Russland und China weniger frei sind als noch vor 20 Jahren. Also das sind einfach Zahlen, die mich schon ja teilweise überrascht haben, zumindest in ihrem Ausmaß.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Man hatte so vor ein paar Jahren gehört, jetzt gibt es bald mehr Staaten, die in autokratischen Systemen leben als in demokratischen. Dass wir jetzt da jetzt plötzlich bei 72% schon sind, fand ich auch wirklich erschreckend. Aber ich hoffe, jetzt auf einer ähnlichen Stufe findet Deutschland sich immerhin noch nicht.
Genau, also wir können uns jetzt natürlich nicht irgendwie mit dem Iran oder Russland vergleichen, aber Human Rights Watch hat natürlich auch bei Deutschland einfach ein paar Punkte gefunden, die sie persönlich kritisch sehen und wo man eben von einer Verschlechterung der Menschenrechtslage oder einer Verschlechterung der demokratischen Strukturen sprechen kann.
Vor allem ja von Freiheitsrechten, ne?
Genau, also ein großer Punkt waren Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Und da hat der Report als Beispiele die Pro-Palästina-Proteste aufgeführt und auch die Klimaschutzbewegung und hat sich eben damit beschäftigt, welche...
Also den staatlichen Umgang damit.
Genau, den staatlichen Umgang mit der Klimaschutzbewegung, unter anderem in Bayern, wo eben ja gegen die letzte Generation beispielsweise sehr hart vorgegangen wurde. Oder beispielsweise auch in Berlin, wo eben Studierende aus dem Ausland ausgewiesen werden sollten, weil sie an einer Pro-Palästina-Demo teilgenommen haben.
Und die aktuelle Bundesregierung, wie wird deren Arbeit so bewertet?
Naja, also jetzt nicht optimal, um es vorsichtig auszudrücken. Es wird auch erwähnt, dass im Wahlkampf sehr viel rechtspopulistische Rhetorik verwendet wurde, also nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen Parteien. Und das sagt der Report eben, dass das Grund für Sorge ist.
Ja, und die Migrationspolitik, ne?
Genau, Human Rights Watch kritisiert eben auch einzelne Vorhaben, unter anderem die Migrationspolitik unter CDU und SPD. Es geht um die Ausweitung der Grenzkontrollen. Das VG Berlin hat in mehreren Entscheidungen da eingreifen müssen. Es geht aber beispielsweise auch um die Aussetzung der Familienzusammenführung für Personen mit subsidiärem Schutzstatus und insgesamt um dieses humanitäre Aufnahmeprogramm für afghanische Geflüchtete, das dann eben wieder zurückgerollt wurde.
Das sind ja aber jetzt bisher Auflistungen von auch ehrlich gesagt relativ Bekannten, über die haben wir in den meisten Fällen auch berichtet, aber Einzelfällen. Gibt es denn in dem Report auch echte Zahlen, also im Sinne von ernsthafter Statistik?
Also Human Rights Watch selbst hat keine Statistiken erhoben, aber der Bericht bezieht sich eben auf vorhandenes Zahlenmaterial aus den verschiedenen Ländern. Und in Deutschland gab es beispielsweise eine Zahl der Reporte ohne Grenzen, Und danach gab es 2024 doppelt so viele Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten wie im Jahr zuvor, nämlich 89. Und das sieht der Report eben als Negativbeispiel für die Pressefreiheit. Und es wurden unter anderem die polizeilichen Kriminalstatistiken referiert. Da geht es um den Anstieg der politisch motivierten Hasskriminalität. Der hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Es geht um antisemitische und islamfeindliche Straftaten und auch um den Anstieg der häuslichen Gewalt, von dem natürlich hauptsächlich Frauen betroffen sind.
Und es ging ja, fand ich auch sehr interessant, auch um soziale Ungleichheit. Ne? Auch das ist ja sowas, was man immer hört und liest und so ein bisschen gefühlte Wahrheit. Die Schere geht immer weiter auseinander. Auch da liefert der Report aber schon Fakten.
Genau, also da wurde die Zahl geliefert, dass ein Fünftel der deutschen Bevölkerung von Armut bedroht ist. Das ist natürlich eine krasse Zahl für so ein wirtschaftlich eigentlich erfolgreiches Land wie Deutschland. Das betrifft insgesamt 17,6 Millionen Menschen. Und 29% der Alleinstehenden leben unterhalb der monetären Armutsgrenze. Und solche Zahlen nimmt der Report eben als Beispiele, um auch einzelne politische Entscheidungen zu kritisieren. In dem Fall zum Beispiel die Planung, das Bürgergeld zu streichen und durch diese Grundsicherung zu ersetzen.
So, aber kommen wir vielleicht nochmal zum Zusammenwirken mit anderen Staaten. Wenn das innenpolitisch nicht so gut läuft, dann verweist die Bundesregierung ja gern auf den Außenkanzler Friedrich Merz. Wie läuft's da? Wie sieht das der Report?
Da hat der Report tatsächlich von einer außenpolitischen Neuausrichtung gesprochen. Und unter anderem wurde eben Bundeskanzler Merz erwähnt, der sich im September 2025 dafür ausgesprochen hatte, eingefrorenes russisches Vermögen für die Aufrüstung der Ukraine zu verwenden. Das hat der Report eher positiv eingeschätzt und hat das als bedeutende politische Wende bezeichnet. Es gab aber natürlich auch Kritik, nämlich beispielsweise die Waffenlieferungen an Israel, die erst ausgesetzt und dann wieder aufgenommen wurden. Und da war das Fazit schon ziemlich hart. Das Zitat, das ich mitgebracht habe, wäre: Die Bundesregierung versäumte es jedoch, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um Völkermord im Gazastreifen zu verhindern und riskierte damit mögliche rechtliche Konsequenzen.
Gab es da auch gute Nachrichten oder zumindest hat Human Rights Watch selbst auch eine Meinung oder einen Vorschlag dazu, wie man die Situation verbessern könnte?
Also im Report ging es natürlich um die Negativbeispiele, deswegen wurden jetzt Positivbeispiele nicht unbedingt gelistet und es gibt auch keine perfekten Vorschläge, wie wir jetzt wieder eine heile Welt bekommen. Aber Human Rights Watch appelliert vor allem an die demokratischen Regierungen, dass die sich zusammenschließen sollen. Die NGO betont aber eben auch, dass soziale Bewegungen und internationale Organisationen stärker zusammenarbeiten sollen, um eben dieser Entwicklung in den jetzt letzten Jahren entgegenzuwirken.
Vielen Dank, Janina, dass du dir den Bericht der NGO Human Rights Watch, der über 500 Seiten lang war, du hast es gesagt, für uns angeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.
Kommt das im Examen?
Keine Stadt ist ja so unfreiwillig komisch wie Berlin, wenn es gerade mal Krise ist. Wir erinnern uns
eigentlich
an den Stromausfall.
Eigentlich auch ohne Krise seid ihr relativ witzig.
Wir sind immer unfreiwillig komisch, aber im Stromausfall hat dann der Bürgermeister mit seinem Tennisspiel das Ganze auf die Spitze getrieben. Naja, jetzt ist also überall Eispanzer da draußen. Also ich habe vorhin sogar an der Ampel gestanden, an der Fußgängerampel und wollte irgendwie brav ausnahmsweise die Fußgängerampel bedienen. Und dann, ja, turns out, dieser Schalter, der ist mit Eis überzogen. Ja, ist dann halt nicht. Und die Straßen sehen ähnlich aus. Und also die Straßen gehen eigentlich, aber die Fußwege, die sind halt wirklich komplett mit Eis überzogen. Wir haben komplett überlastete Notaufnahmen. Da gibt's also immer wieder Schlagzeilen und O-Töne aus den Krankenhäusern. Und deswegen in dieser schlimmen Situation hat Wegner dann kürzlich auf Twitter sich ein bisschen zum Obst gemacht, indem er öffentlich gebeten hat, dass man das Tausalz jetzt freigeben möge. Das war ein bisschen bizarr. Und dann kurz darauf hat dann die Verkehrssenatorin eine Allgemeinverfügung erlassen mit einer Anordnung des Sofortvollzugs. Private sollen Tausalz benutzen dürfen. Wir haben das, glaube ich, inzwischen alle mitbekommen, weil das auch bundesweit durch die Schlagzeilen ging. Tausalz ist pfui-bär für die Umwelt. Streusalz hilft aber ab einer gewissen Temperatur nicht und vor allen Dingen nicht, wenn man irgendwie daumendicke Eispanzer von den Gehwegen runterholen will.
Andere Ansicht der NABU.
Andere Ansicht der NABU. Der Naturschutzbund, der unter anderem dadurch bekannt ist, dass er irgendwann mal in Schleswig-Holstein Pferde verhungern ließ, hast du nebenbei.
Was für eine sachliche Einleitung. Okay, der NABU. Ja.
Sorry, ich finde es einfach nur lustig, wenn jemand immer wieder ins Klo greift. Naja, der NABU jedenfalls, der hat also jetzt ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren angeleiert und seither gilt das Verbot wieder. Es gibt viel Wut, viele Hüftbrüche und Wegner schimpft auf das Berliner Straßenreinigungsgesetz.
Und auf wen schimpfen wir jetzt? Auf das Gericht, die Behörden, auf die Rechtslage, auf das Eis, auf Kai Wegner, auf den NABU, auf wen?
das müssen wir jetzt rauskriegen. Und deswegen, ja, ihr habt euch ja den Beschluss organisiert und der ist wirklich ziemlich interessant. Ich fand den interessant zu lesen. Und wenn man sich die Gründe der Entscheidung anguckt, ich übergehe jetzt mal diese ganzen Zulässigkeitsgeschichten, die sind für Feinschmecker, dann ist es eigentlich recht einfach. Ist nicht, weil gibt's nicht. Wäre so die Kurzvariante. Die Langvariante ist in § 3 Absatz 7 und 8 des Straßenreinigungsgesetzes Berlin steht eindeutig drin. Streusalz, aber kein Tausalz. Alles andere nicht, steht in Absatz 8 drin, um es mal präzise auszudrücken. By the way, nicht einfach zu finden, dieses Straßenrechtsreinigungsgesetz. Wenn man es googelt, da kommt man auf 10.000 andere Treffer und irgendwelche alten Varianten. Das muss man ein bisschen suchen, nur falls ihr das mal nachschauen wollt. So, dann hat das Gericht noch relativ eindeutig reingenagelt, die Verwaltung sei an Recht und Gesetz gebunden, nach 20.3 Grundgesetz. Ich bin jetzt nicht so der Riesenpraktiker, aber ich habe das Gefühl, das war auch schon so ein bisschen doppelt unterstrichen, so von wegen, liebe Verwaltung, ihr, selbst wenn es irgendwie gerade kriselt und die Menschen draußen sagen, jetzt mal durchgreifen, ihr seid immer noch
könnt ihr nicht einfach was machen, was, ja, genau, könnt ihr nicht einfach was anderes machen. Ja, und Kai Wegner findet jetzt vermutlich, das Gesetz ist zu streng. Ist es?
Ja, genau. Also es gibt so Andeutungen in der Entscheidung, dass die Rechtslage alleine jedenfalls vielleicht nicht unbedingt entscheidend war, sondern die Behörde sich auch ein bisschen dusselig beim Verwaltungsverfahren angestellt hat. Es gibt nämlich
also die Senatsverwaltung, als sie gesagt hat, so ihr dürft jetzt ausnahmsweise doch mal. Ja, okay.
Genau, also mit dieser jetzt wird hier der Edding rausgeholt und jetzt gebe ich das Tausalz frei für alle Privatbürger. Natürlich übrigens auch, die Allgemeinverfügung verlinken wir euch in die Shownotes, natürlich nur, wenn nötig und so weiter, bla bla bla, war ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich jedenfalls sollten Private ja Tausalz benutzen dürfen. Und es gibt eine Norm im Naturschutz, die Ausnahmen vom Naturschutz erlaubt. Ist ja auch klar, ne? Kann sich ja vorstellen, dass es dafür bestimmte Notsituationen müsste es sowas ja geben. Gibt es auch in 67 Bundesnaturschutzgesetz. Danach können so Ausnahmen beantragt werden in öffentlichem Interesse. Das Problem ist aber, die Allgemeinverfügung war auf Straßenreinigung gemünzt und die Straßenreinigung, sagt jetzt das Gericht, ist Lex Specialis. Ich zitiere das jetzt mal, weil es dann auch wichtig wird. Auf § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit 39 Berliner Naturschutzgesetz, also die Verweisungsnorm, kann sich der Antragsgegner vorliegend nicht stützen, da er eine straßenreinigungsrechtliche Verfügung erlassen hat, die im spezialgesetzlichen Regime des Straßenreinigungsrechts unterfällt. Daher geht auch nicht, sich auf die ordnungsrechtliche Generalklausel zu berufen. Ich frage mich jetzt also, hätte man vielleicht, wenn man das Ganze nicht straßenreinigungsrechtlich angelegt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, liebe Private, ihr dürft das jetzt.
Klingt so.
Ginge das dann? Also es klingt ein bisschen so. Vielleicht.
Also wenn man es auf diese Ausnahme im Naturschutzgesetz gestützt hätte, hätte es klappen können. Also so würde ich das VG Berlin dann verstehen.
So lese ich jetzt, das hat das Gericht natürlich jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber diese Begründung da, das klingt ein bisschen danach. Und der zweite Bock, den die geschossen haben, der dreht sich um die sofortige Vollziehbarkeit. Und da sind wir jetzt auch in dem Bereich, wo es wirklich examensrelevant wird, weil einstweiliger Rechtsschutz und diese ganzen Anordnungen der Vollziehbarkeit und so weiter und Formfehler, das ist alles, was man gerne in der Klausur abprüfen kann. Und die sofortige Vollziehbarkeit ist hier ja angeordnet worden. Und es gibt aber eine besondere schriftliche Begründungspflicht. Das steht in der VWGO, über die wir heute ja schon gesprochen haben, in § 80 Absatz 3. Die fehlt. Sie ist auch nicht entbehrlich.
Und da kann man auch nicht irgendwie drauf verzichten, wenn dringend genau, oder keine Ahnung was.
Ja, das wäre die Idee. So, man kann ja vielleicht drauf verzichten. Das steht dabei ja alles im Gesetz drin. Ne? Wie hieß das damals immer so schön? Norm lesen und so. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Genau. Konnten wir alle nicht mehr hören. Aber turns out, es wird auch heute noch nicht gemacht. Aufgrund des Ausnahmecharakters der Vorschrift ist nämlich hierzu erforderlich, dass die Verzögerung, die mit der Anfertigung einer schriftlichen Begründung verbunden wäre, den Erfolg der Maßnahme ernstlich gefährden würde. So, ich weiß nicht, wie man das begründen sollte, weil es ist ja draußen immer noch vereist. Also die 20 Minuten mit irgendwie OpenAI mal kurz um was zusammennageln, das hätte ja vielleicht gerade noch auch so eine Senatsverwaltung hinbekommen. Der größte Kicker ist aber für mich, dass das Ding auch noch falsch bezeichnet war. Diese besondere Begründung bedarf es nämlich nicht, wenn die Behörde bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei drohenden Nachteilen für Leben, Gesundheit und Eigentum, vorsorglich eine als solche bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse trifft. Das steht in 80 drin. Notstandsmaßnahme als eine solche bezeichnete. Also was machst du dann, wenn du so Jurist bist? Dann sagst du doch, okay, ich schreibe wahrscheinlich einfach mal Notstandsmaßnahme rein. Was die Berliner gemacht haben.
Aber nur, wenn
haben,
man auch ins Gesetz reingucken würde.
Ja, was die Berliner gemacht haben, die sprechen von einer akuten Notlage.
Notlage, Notstand, das ist wieder. Ja.
Da hat also Berliner Richter auch gesagt, das Verwaltungsgericht hat auch gesagt, ja, das ist wohl falsch. Das reicht
nicht. Aber jetzt gerade mal so Examensthematik und so, gab es da nicht so ein Thema wie Heilung noch? Kann man das alles nicht, also hätte man nicht irgendwie noch reparieren können?
Ja, die Instinkte sind bei dir noch hellwach. Da kann man immer, muss man immer noch mal abprüfen, ob nicht vielleicht dann durch einen Schriftsatzwechsel und die Erläuterung dort drin das dann geheilt wurde. Nein, hier nicht, weil diese Vorschrift, dass man das also so erstmal begründen soll schriftlich und dann bitte auch Notstandsmaßnahmen nennen soll, die hat einen Warncharakter gegenüber der Exekutive. Und deswegen kann das nicht einfach dadurch geheilt werden, dass man im Gerichtsverfahren das dann nachschiebt.
Das ist aber eine schöne Argumentation.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man nicht nur beim Streuen ein bisschen geschludert hat, sondern vielleicht auch beim Schreiben.
Ja, aber irgendwie klingt es auch nach einer hübschen Entscheidung. Und ehrlich gesagt, auch wirklich danach aus könnte man daraus eine fiese Verwaltungsprozessrechtsklausur basteln. Wir wünschen es euch nicht, aber wir wollten es euch mitgeben. Und außerdem ist es natürlich auch einfach wieder so ein schöner Dittes-Berlin-Kram, ne? Muss man auch einfach mal sagen. Es ist einfach mal lustig, was ihr da so macht. Ich wohne in Köln, ich darf das sagen, bei uns ist es nicht besser.
Genau, es ist für uns hier wieder der übliche Mist in Berlin. Der Fallout ist aber natürlich auch klar, weil das landet natürlich bei den NGOs vor den Füßen, die jetzt wieder als ja quirulatorisch dastehen, denen man das Verbandsklagerecht wegnehmen möchte. Da haben ausnahmsweise Ricarda Lang und Christoph Kloß geradezu an einem Strang gezogen. Also Union eher im rechtskonservativen Bereich und ja. Ricarda Lang. Passiert jetzt nicht ständig. Ricarda Lang sagte also, der NABU hätte da einen Bärendienst sich geleistet. So ist das jetzt. In Berlin kann man ja vielleicht sagen, lieber Bärendienst als Streudienst, aber es ist einfach eine Peinlichkeit sondergleichen und es wird dafür sorgen, dass wir diese politische Debatte um die Verbandsklagerechte wiederbekommen.
Naja. Mir dafür keinen Gag zu schade. So, wir gehen jetzt raus für diese Woche. Das war's. Dieses Mal vergessen wir nicht, uns bei allen zu bedanken. Das nehmen wir uns schon seit Wochen vor und haben es immer vergessen. Also, vielen Dank an den großartigen Matthias Blitz von Media Carrots, der hier Schnitt und Produktion macht und dafür sorgt, dass es am Ende irgendwie professionell klingt, was ihr zu hören bekommt. Und natürlich auch an Jonas Schane. Der ist Student bei uns in der Frankfurter Redaktion und macht die Redaktion, die Shownotes und den ganzen Social-Media-Kram für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer im Hintergrund unterstützt, wo euch doch keiner hört. Sonst
danke irgendwas? Auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer natürlich. Ihr könnt uns Feedback schicken über Social Media oder an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Und damit bleibt das letzte Wort bei Pia.
Wie immer, bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.